Und der Textabschnitt ist hier jetzt ziemlich lang. Wir können hier nicht alles lesen, weil das den Rahmen sprengen würde. Deshalb greife ich einen Teil heraus, wo es um die Bedeutung geht. Was bedeutet dieses Lamm? Was ist da passiert? Und ihr wisst ja, dass die Israeliten das Blut dieses Lammes genommen haben und an die Tür geschmiert haben. Und jetzt wird das Lamm gar nicht mehr so direkt erwähnt, aber es geht um dieses Blut des Lammes. Wir lesen ab Vers 12. 2. Mose 12, 12 bis 17. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. 7 Tage lang sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr allen Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen 7 Tagen Brot isst, das mit Sauerteig gebacken wurde, soll aus der Gemeinschaft der Israeliten ausgestoßen werden und sterben. Am ersten und am 7. Tag sollt ihr zu einer heiligen Festversammlung zusammenkommen. An diesen beiden Tagen dürft ihr nicht arbeiten. Ihr dürft nur euer Essen zubereiten. Feiert das Fest der ungesäuerten Brote, denn genau an diesem Tag habe ich euch nach Stämmen geordnet aus Ägypten geführt. Dieses Fest sollen alle zukünftigen Generationen feiern. Diese Anordnung gilt für alle Zeit. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest. Es geht hier um die Rettung vor dem Tod. Dieses Passalamm, das sie geschlachtet haben, rettet sie vor dem Tod. Das steht hier in Vers 13. Die Todesplage soll euch nicht treffen. Und dieses Passalamm oder dieses ganze Fest steht für die Befreiung aus Ägypten. Es wird hier jetzt in Vers 17 nochmal beschrieben. Ihr sollt dieses Fest feiern, um euch daran zu erinnern, dass ich euch geordnet nach Stämmen aus Ägypten geführt habe. Und für mich steht das Passalamm für diese 2 Dinge. Es steht für die Rettung vor dem Tod und für die Befreiung aus Ägypten. Die 2. Stelle, an der ein Lamm vorkommt, ist das Opferlamm in den Tempelritualen. Da schauen wir uns mal 3. Mose 5, Vers 6 an. Beziehungsweise 3. Mose 5, wir lesen mal 5 mit dazu, 5 und 6. 3. Mose 5, 5 und 6. Hat sich nun jemand auf die eine oder andere Weise schuldig gemacht, soll er seine Schuld bekennen und dem Herrn als Wiedergutmachung seiner Sünde ein weibliches Schaf oder eine Ziege als Sündopfer bringen und der Priester wird Wiedergutmachung seiner Sünde für ihn schaffen. In meiner Übersetzung steht hier Schaf, es steht an anderer Stelle auch Lamm und in diesen Opfergesetzen in 3. Mose kommt es immer wieder vor, dass man ein Lamm geben kann als Opfer der Wiedergutmachung. Wenn man sich kein Lamm leisten kann, soll man Tauben nehmen. Und so ist dieses Lamm immer wieder ein Symbol für die Reinigung von Schuld. Ich gebe ein Opferlamm, um von meiner eigenen Schuld frei zu werden. Diese zwei Aspekte sind das, was ich im Alten Testament sehe, wofür das Lamm steht. Das ist einmal das Passalamm, die Rettung vor dem Tod und die Befreiung. Und es ist die Reinigung von Schuld. Diese Aspekte kommen im Alten Testament immer wieder an unterschiedlichen Stellen vor. Und jetzt wollen wir ins Neue Testament gehen. Denn dort wird diese Thematik aufgegriffen, aber jetzt wird es zum Symbol. Wir schauen uns mal Johannes 1, Vers 29 an. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hier wird diese Thematik aus dem Alten Testament aufgegriffen. Die Juden wussten alle, ein Lamm ist zur Reinigung von Schuld. Und Johannes greift es auf und sagt: Seht her, das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Jesus ist sozusagen das universale Opferlamm. Es wird nicht mehr für jede neue Sünde ein neues Lamm verlangt, was geschlachtet wird, sondern ein für alle Mal endgültig war Jesus das Opferlamm. Es ist die endgültige Reinigung von Schuld durch dieses eine Opfer. Es ist die endgültige Befreiung von Schuld durch dieses eine Opfer. Das Lamm kommt noch ein weiteres Mal vor in der Offenbarung. Da wird dieses Bild immer wieder benutzt. Und wir schauen uns mal Offenbarung 7, Vers 10 an. Den Vers habe ich quasi zufällig herausgesucht, weil es wirklich oft vorkommt, das Lamm. Aber wir sehen uns Offenbarung 7, Vers 10 an. Und sie riefen laut: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Die ganze Offenbarung hindurch wird Jesus als das Lamm bezeichnet und damit wieder die Verbindung zum Alten Testament gezogen, zu diesem Opferlamm. Aber hier ist es das Lamm auf dem Thron, der erhöhte Jesus. Nicht mehr der Jesus, der am Kreuz hängt, sondern der Jesus, der auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Das Lamm, das mit Gott herrscht. Für mich ist dieses Bild das Bild von der endgültigen Rettung vor dem Tod. Weil ich weiß, dieses Opferlamm ist bei Gott auf dem Thron. Und es verspricht mir eine endgültige Rettung vor dem Tod. Wenn wir jetzt diese vier Lammbilder nochmal anschauen, die ich genannt habe, dann sehen wir so, wie die Bedeutungen ineinander fließen. Das Passahlamm war die Rettung vor dem Tod, aber einmalig, in dieser einen Situation, wo der Todesengel durch Ägypten ging. In dieser Situation hat das Passahlamm die Israeliten gerettet. Aber das Lamm auf dem Thron ist die endgültige Rettung vor dem Tod. Und wir haben im Alten Testament immer wieder das Opferlamm als Reinigung von Schuld. Und im Neuen Testament sehen wir, Jesus ist das endgültige, das universale Opferlamm, wodurch wir endgültige Reinigung, endgültige Befreiung haben. Von diesen Bildern will ich jetzt das Passahlamm ein wenig genauer betrachten. Und ich wähle das Passahlamm, weil wir heute Abendmahl feiern. Und wie ihr wisst, war es das Passamahl, in das hinein Jesus sein Abendmahl gewoben hat. Und von daher möchte ich dieses Passamahl mal mit euch ein bisschen näher anschauen. Im Passamahl ging es den Juden vor allem darum, an diese Befreiung aus Ägypten zu erinnern. Das war das Hauptziel daran. In dem Ablauf von dem Passamahl, da gibt es so eine Stelle, wo die Kinder fragen, warum machen wir das und das? Zum Beispiel, warum essen wir ungesäuertes Brot? Oder warum essen wir bittere Kräuter? Und die Erwachsenen, wahrscheinlich der Hausherr, antwortet darauf und so wird die Geschichte des Auszugs aus Ägypten rezitiert. So wird sie immer wieder neu belebt. Und für Juden ist die Geschichte nicht wie für uns so linear, sondern für Juden, das ist mehr wie ein Kreis. Und so kann ein Jude heute sagen, ich wurde aus Ägypten geführt von Gott. Für ihn ist das eins, durch die Volkszugehörigkeit. Und wenn Jesus das Passamahl gefeiert hat, dann konnte er auch sagen, wir wurden aus Ägypten geführt. Und so, das ist für die Juden unglaublich wichtig, immer wieder an diese Geschichte zu erinnern, an ihre Geschichte, denn das ist, sie sehen es als ihres. Und das ist der Hauptgrund des Passamahls, immer wieder an diese Befreiung zu denken, an dieses Wunder, das Gott getan hat. Wir wurden befreit von der Sklaverei. Und Jesus benutzt dieses Passamahl und macht daraus das Abendmahl. Im Grunde genommen ändert er nur zwei kleine Dinge. Er lässt den ganzen Ablauf gleich. Aber an einer Stelle nimmt er das Brot und bricht es, so wie es sich gehört. Aber anstatt daran zu erinnern, dass wir ungesäuertes Brot essen, weil die Israeliten keine Zeit hatten, Hefe reinzumachen, sagt er, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Er verbindet die Bedeutungen. Und an einer anderen Stelle nimmt er den Becher Wein. Es gibt insgesamt 4 Becher Wein, die getrunken werden während des Passamahls. Und er nimmt den Becher Wein, und zwar den dritten, der Becher der Erlösung. Und anstatt einfach den Segen über diesen Wein zu sprechen, sagt er, das ist mein Blut, das für euch gegeben ist. Und so behält er die Bedeutung des Passamahls bei. Es geht immer noch um die Befreiung des Volkes Israel. Aber er verändert es ein kleines bisschen und bezieht es auf sich. Und wir haben gesehen, Jesus ist das universale Opferlamm. Wenn er es auf sich bezieht, dann geht es immer noch um die Befreiung, aber diesmal um die endgültige Befreiung. Es geht immer noch um den gleichen Hintergrund, aber nicht mehr nur ums Volk Israel, sondern auf einen größeren Rahmen, in dem Jesus dieses Passamahl verwendet und nur ein kleines bisschen das Ritual anpasst. So behält er das bei und macht es größer. Das Passamahl wird zum Abendmahl. Passa ist die Befreiung aus Ägypten. Das Abendmahl ist auch Befreiung durch den Bezug auf das Passamahl. Aber hier die Befreiung von der Sünde. Die Befreiung von der Schuld, endgültig. Nicht nur dieses eine Mal, sondern universal. Es gilt für alle Menschen auf der ganzen Welt in allen Jahrhunderten, weil Jesus das universale Opferlamm ist. Befreiung, ja. Aber Befreiung wovon? Wir haben gesehen, es geht um diese Befreiung. Und ich glaube, es geht vor allem um die Befreiung von der Schuld. Und Schuld ist ja alles, was uns von Gott trennt, alles, was uns von Gott wegzieht, was uns vielleicht auch ablenkt von Gott. Alles, was uns versklavt und uns einen anderen Meister gibt als Gott. Und es hört sich immer so groß an. Wir werden versklavt. Aber ich glaube, manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die wir gar nicht so merken, die uns versklaven können. Ich denke natürlich an sowas wie Süchte. Aber auch das ist so groß. Vielleicht auch sowas wie Gier oder Unmenschlichkeit, die uns von Gott trennen. Aber auch das ist so groß. Das würde keiner von uns sagen. Ja, ich bin gierig. Ich glaube, es sind die kleinen Dinge, die sich so einschleichen, die uns versklaven können, ohne dass wir es merken. Aber das Abendmahl erinnert uns an Befreiung. Und ich möchte dieses Abendmahl heute unter dieses Thema setzen, unter das Thema der Befreiung. Wovon müssen wir heute befreit werden? Jesus hat uns von der Sünde befreit und er hat uns einen Weg geöffnet, dass wir ja endgültig von Tod befreit sind. Er hat uns eine Hoffnung gegeben. Aber vielleicht gibt es trotzdem auch jetzt in unserem Leben kleine Dinge, von denen wir befreit werden müssen. Kleine Dinge, die uns von Gott trennen. Ich habe im Vorfeld dieser Predigt gemerkt, dass eine Sache, von der ich befreit werden muss, meine Angst vor Menschen ist. Wenn ich Predigten schreibe, dann drehe ich vorher oft ziemlich durch, weil ich Angst habe, was gesagt wird. Und ich weiß, dass für mich heute ein Tag ist, an dem ich davon befreit werden möchte. Und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt den Moment nutzt, einfach mal in euch zu gehen und den Heiligen Geist zu fragen, was trennt mich von Gott? Und wenn euch irgendetwas einfällt, dann nehmt es einfach mal als Reden des Heiligen Geistes hin und dann bittet Gott, euch heute zu befreien. Wenn ihr noch mehr Zeit braucht, nutzt einfach das Abendmahl nachher, um nochmal mit Gott darüber zu reden. Nutzt dieses Abendmahl als Mahl der Befreiung. Aber es gibt noch einen letzten Aspekt, den ich in dieser Geschichte von der Befreiung aus Ägypten sehe. Und da es das Passamahl ist, auf dem unser Abendmahl aufbaut, denke ich, dass es für uns heute immer noch von Bedeutung ist. Wie lange hat es gedauert, bis Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat? In der Bibel steht, dass die Israeliten 430 Jahre in Ägypten waren. Wahrscheinlich waren sie nicht die ganze Zeit davon Sklaven. Und rechnen wir ganz großzügig. Vielleicht waren sie 200 Jahre lang Sklaven. Und 200 Jahre sind eine unglaublich lange Zeit. Da sind viele, viele Generationen geboren worden und wieder gestorben, die nie etwas anderes kannten als Sklaverei. Und auch als Gott dann schon dabei war, sie zu befreien, als Mose schon da war, wurde die Arbeitslast nicht leichter, sondern Pharao hat gesagt, naja, wenn ihr so aufmucken wollt, dürft ihr halt noch mehr arbeiten. Ich glaube, es war das Doppelte, was ihr dann arbeiten mussten. Ich weiß nicht, wie lange dieser Zeitraum war, während die Plagen in Ägypten waren. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es an einem Tag Frösche gab und am nächsten Tag Fliegen und am nächsten Tag Heuschrecken. Wahrscheinlich waren da ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre dazwischen. Aber das ist nur Spekulation. Fakt ist, dass es lange gedauert hat und dass es erstmal schwerer wurde, bevor das Volk befreit werden konnte. Und es kann auch bei uns manchmal eine Weile dauern, bis wir befreit werden. Es kann auch bei uns manchmal eine Weile dauern. Es kann bei uns manchmal ein Kampf sein. Und es kann sein, dass wir immer wieder zu Gott schreien müssen. Gott, das ist immer noch da. Warum hast du mich noch nicht befreit? Befrei mich. Das Volk Israel hat immer wieder, hunderte von Jahren lang, zu Gott geschrien um Befreiung. Und vielleicht müssen auch wir immer wieder schreien. Und vielleicht ist es auch erstmal schwer. Ziemlich sicher. Es ist ein Kampf gegen das, was uns gefangen hält. Aber nur weil es schwerer wird und nur weil es dauert, heißt nicht, dass Gott nichts tut. Gott tut etwas und Gott befreit. Und ich möchte das Abendmahl heute als eine Erinnerung an uns nutzen. Eine Erinnerung daran, dass Gott befreit. Lasst uns heute das Abendmahl feiern und uns neu von Jesus befreien lassen. Und auch wenn es schwer wird und wenn es dauert, lasst uns diese Befreiung anstreben und dieses Abendmahl heute ganz bewusst feiern. Amen.
Ich möchte gerne mit euch auf das Passafest eingehen und da Johannes 13 lesen, nach der Hoffnung für alle. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenschaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihn die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz zurück und fragte seine Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Dafür wollen wir Gott danken. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir jetzt nochmal insbesondere, dass dein Sohn sein Leib hingegeben hat für uns, dass er für uns gestorben ist, dass er all die Schuld, die wir auf uns geladen haben, uns abgenommen hat. Es ist für uns gar nicht groß genug zu erahnen, was er da für uns getan hat. Herr Jesus, wir sagen dir Danke. Und wir tun es gerne jetzt, das Brot zu brechen und zu essen im Gedächtnis auf das, was du uns getan hast. Amen.
Amen.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihn denen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und auch dazu darf ich euch bitten, aufzustehen. Wir wollen dafür danken. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute wieder dieses Mahl feiern können, dass dein Blut du gegeben hast für uns, dass du uns frei gemacht hast und dass wir schon hier in deinem Reich leben dürfen, weil genau dies geschehen ist. Und so legen wir das in deine Hände, dass wir immer wieder daran erinnern, dass du da warst, dass du uns befreit hast und dass wir jetzt schon auch hier in dieser Erde in deinem Reich leben dürfen. Herr Jesu, habe Dank dafür. Amen.
Ich bitte euch, zum Gebet nochmal aufzustehen. Herr Jesus, wir haben dein Abendmahl gefeiert, so wie du es uns gezeigt hast. Und wir wissen, du hast das auf das Passamahl aufgebaut und wolltest uns zeigen, dass du uns befreist. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen auch von den kleinen Dingen befreist, die uns von dir trennen. Danke, dass du uns durch das Abendmahl immer wieder daran erinnerst, was für eine großartige Liebe du zu uns hast, was du für uns getan hast. Ich danke dir, Jesus. Amen.
Amen.